Also jeder Tag ist anders. Besonders weil jeder Patient, der zu uns kommt, bringt ja seine eigene Geschichte mit. Das ist auch immer das, was mich sehr auch gerade bei uns auf der Akutstation fasziniert, weil dasselbe Krankheitsbild kann unterschiedlich ausgeprägt sein, nur durch die Geschichte des Patienten, die der halt mitbringt.
Willkommen bei Seelenarbeit, dem Psychiatrie-Podcast aus dem LVR-Klinikverbund. Echte Geschichten, ehrliche Einblicke von Menschen, die mit Herz in der Psychiatrie arbeiten. Unser Ziel, Vorurteile abbauen, Einblicke geben und den Menschen hinter dem Beruf sichtbar machen. Denn Seelenarbeit beginnt mit echten Geschichten. Und hier erzählen wir sie. Hi, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Folge 15 von Seelenarbeit und heute wird es richtig hands-on. Einige von euch hören ja auch zu, weil sie gerade zum Beispiel noch zur Schule gehen und den Arbeitsort Psychiatrie irgendwie spannend finden und sich gleichzeitig aber noch sehr wenig darunter vorstellen können, wie eigentlich genau der Berufsalltag in einer modernen Psychiatrie so abläuft. Ich freue mich, dass wir da viele offene Fragen rund um die Pflege heute beantworten werden. Es geht um die Arbeit auf einer Akutstation, um Fragen wie gehe ich eigentlich mit Vorurteilen um und wie leite ich andere in der Praxis am besten an? Ich bin Daniel Schwingenheuer, ich moderiere diesen Podcast für euch und freue mich über den Besuch von Oliver Schulz, Gesundheits- und Krankenpfleger auf der Station 11a der Allgemeinpsychiatrie 3 der LVR-Klinik in Düren. Schön, dass du da bist, Olli.
Ja, hi Daniel, schön, dass ich dabei sein darf.
Diese Station 11a, worum kümmert die sich vorrangig?
Im Endeffekt sind es Menschen, die in einer akuten Krise stecken, einer akuten psychischen Krise. Und die Aufgabe bei uns besteht vordergründlich darin, sie in dieser Krise abzufangen. Wir nennen das immer ganz gerne die akute Krisenintervention. Also wir intervenieren die Krise. Und meistens geht's dann darauf hinaus, dass die Patienten bei uns medikamentös eingestellt werden. Und dann entweder auf einer weiterführenden Station weiter behandelt werden oder halt auch von uns aus wieder nach Hause gehen können.
Ihr könnt euch vorstellen, Leute, wir gehen heute tief ins Thema. Es werden sehr sensible Dinge besprochen rund um psychische Erkrankungen. Bitte, wenn euch solche Inhalte emotional belasten, dann hört nur weiter zu, wenn ihr euch aktuell stabil fühlt oder gemeinsam mit einer Vertrauensperson und zögert auch niemals, professionelle Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen. Olli, du bist 27 Jahre alt und gleichzeitig hast du schon so viel Berufserfahrung. Direkt nach der 11. Klasse bist du ins Berufsleben gestartet. Du hast eine Ausbildung gemacht zum Gesundheits- und Krankenpfleger. Die hast du dann 2019 abgeschlossen. Seitdem arbeitest du auch auf dieser Station 11a. 2023 bist du dann noch Praxisanleiter geworden und als solcher begleitest du eben inzwischen auch Auszubildende im Stationsalltag und führst auch Schüler und Schülerinnen Gespräche. Viele Dinge, über die wir heute mehr erfahren werden hier in diesem Podcast. Du kennst vielleicht unsere Kennenlernkategorie hier bei Seelenarbeit zu Beginn. Ja. Es gibt eine Schnellfragerunde. Deine Aufgabe ist jetzt erstmal so kurz wie möglich auf 3 Fragen zu antworten.
Jawohl.
Bist du ready?
Ich gebe mein Bestes.
Frage 1. Was hat dich, als du deine Ausbildung begonnen hast, am meisten an der Psychiatrie fasziniert?
Also ich glaube im Endeffekt, was mich fasziniert hat, war natürlich erstmal, es war ja für mich alles unbekannt. Ne? Ich kam natürlich direkt aus der Schule und ich glaube, dass man sie nicht nur körperlich behandelt, sondern halt zu versteht, wie die Menschen denken, fühlen und warum sie so handeln. Und das war schon sehr faszinierend, wo ich sehr schnell gemerkt habe, das ist das, was mein Interesse weckt.
Ich habe direkt 3 weitere Fragen im Kopf, aber wir machen erstmal weiter mit Frage 2 in der Schnellfragerunde. Welches Wort beschreibt deinen Arbeitsalltag am besten?
Beziehungsarbeit, ja. Ich glaube, das ist das Wort, was sehr gut auf unsere Arbeit trifft. Ja, die Beziehungsarbeit.
Und die 3. Frage, was macht für dich gute Pflege aus?
Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Ich glaube, Menschen da abzuholen und im Endeffekt ihnen das Gefühl zu geben, Verständnis entgegenzubringen. Ja, das ist das, ja.
Du hast dich damals mit 18 beziehungsweise wahrscheinlich viel früher dafür entschieden, eine Ausbildung zum Pfleger zu machen. Mit 18 hast du sie ja begonnen.
Genau.
Also das flößt mir erstmal generell ganz großen Respekt ein. Weißt du noch, wann du dich dafür entschieden hast?
Das ist eine gute Frage. Ich war ja noch in der Schule und ich hatte plötzlich großes Interesse halt am Berufsleben. Und dann habe ich halt überlegt, so ja, ne, was will ich machen, wohin will ich gehen? Und Das kam dann dadurch, dass ich ja hier in der ländlichen Region wohne und die LVR-Klinik jetzt nicht allzu weit weg war, dass ich halt gedacht habe, ja, die Psychiatrie, da ist ein Interesse da. Und ich hatte halt mitbekommen, dass da halt auch von der Klinik selber die Pflegeschule angeboten wurde, die Ausbildung da zu machen. Und ja, bin dann mehr oder weniger dann genau da hingerutscht, würde ich sagen.
Ja. Sag mal, so rückblickend, wie viel wusstest du über die Psychiatrie, als du damals gesagt hast, ich mach das jetzt?
Tatsächlich gar nichts. Also ne, natürlich, hier und da hat man immer wieder auch bei uns hier auf dem Dorf was davon gehört. Ne, und aber das im Endeffekt, die Realität ist dann doch immer eine ganz, ganz andere. Ne, und ja, das wurde mir dann auch relativ schnell bewusst. Ne, aber ich habe es, wie gesagt, keine Sekunde bisher bereut.
Ja, an welchen Punkten wurde das bewusst?
Ich glaube, in dem Moment, als mir die ersten Patienten, wir hatten damals also in der Ausbildung begangen, so gesehen meine Lehre begann damit, dass ich in der Gerontopsychiatrie angefangen habe. Mhm. Das ist,
Ganz kurz, um das zu erklären für diejenigen, die das Wort jetzt gar nicht parat haben, das sind Krankheiten des Alters quasi, Demenz,
genau,
Alzheimer.
Genau, ältere Patienten.
Genau, ja, genau.
Und da wurden wir ein halbes Jahr eingesetzt und da bin ich halt das erste Mal wirklich mit psychischen Erkrankungen, da sind sie mir das erste Mal begegnet und damit war ich erstmal überfordert, aber auch da habe ich halt gemerkt, dass das ist ein Rieseninteresse da ist, ne? Ein Rieseninteresse zu sehen, wie sich auch die im Verlauf der Behandlung der Mensch sich doch wieder stabilisiert, ne? In einer gewissen Form. Ne? Und das ist dann schon, wo ich immer wieder gesagt habe, okay, das ist das Richtige, was ich gerade tue. Ne?
Mal andersrum gefragt, was von deiner Vorstellung von der Psychiatrie damals hat sich denn bewahrheitet? Was war denn genau so, wie du dir das vorgestellt hast?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, natürlich, wenn man so an Psychiatrie denkt, denkt man ja ganz oft an geschlossene Türen, an Zwang, an, ne, das sind alles so Vorurteile oder auch Bilder, die man so im Kopf hat, ne, geprägt durch Film und Fernsehen. Und natürlich sind die Türen auch, ne, das wurde mir natürlich auch schnell bewusst, weil auf der Station, wo ich war, also wo ich angefangen habe damals, auch da waren die Türen geschlossen. Ne, und das ist erstmal ein bisschen. Ja, das ist schon ein bisschen erschreckend im ersten Moment. Aber im zweiten Moment, wenn man mal weiter drüber nachdenkt und den Sinn dahinter versteht, ne, warum vieles auch so ist, da ist zwar einerseits, wo ich sage, okay, dieses Vorurteil von geschlossenen Türen, ja, das gibt es, ne, die geschlossen, das ist einfach ein Fakt. Aber es ist halt auch nicht, es ist halt nicht nur die geschlossene Tür, sondern der Sinn dahinter, den zu verstehen. Ich glaube, das hat auch so ein bisschen meine Sicht auf die Psychiatrie auch verändert, ja.
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den wir nochmal unterstreichen können. Es geht natürlich nicht darum, Menschen einfach irgendwie einzusperren, sondern es hat halt einen Sinn und letztendlich dann in dem Moment auch, um die Menschen erstmal zu beschützen. Und sobald sie dann stabil sind, gehen die Türen natürlich so schnell es geht auch wieder auf.
Ja, genau, absolut. Ne? Und es geht sich halt nicht darum, dass Menschen einfach weggesperrt werden. Ne? Also moderne Psychiatrie ist halt ganz anders. Es ist eine Teamarbeit und Therapie auf so vielen Ebenen. Ne?
Dieser Podcast ist ja auch für Leute da, die sich so ein bisschen orientieren wollen. Beschreibt doch einfach mal eure Station für Personen, die noch nie eine psychiatrische Einrichtung von innen gesehen haben.
Also jetzt, unsere Station selber ist ein Ort für Menschen, die in einer akuten psychischen Krise stecken. Ne? Und das manche Patienten bei uns sind freiwillig, sprich die unterschreiben im Endeffekt, dass sie sich freiwillig auf eine geschlossene Station begeben. Wir haben auch Patienten, die gegen ihren Willen, also nach dem psychisch Krankengesetz, bei uns untergebracht werden. Ja, die kommen dann zu uns und da kommt dann innerhalb von 24 Stunden ein Richter und dann wird halt über die Länge der Behandlung bei uns gesprochen. Ne? Wie lange muss der Patient bei uns bleiben? Das ist aber dann auch immer die längste Frist. Und dann gibt's halt auch Patienten, die im Rahmen von einer betreuungsrechtlichen Unterbringung, sprich, dass der Betreuer im Endeffekt anregt, eine psychische Behandlung. Ne? Und das Ziel ist immer dasselbe. Ne? Also wir haben immer das Ziel, Sicherheit zu schaffen. Ne? Sicherheit für den Patienten, ne? Und einfach einen gemeinsamen Weg zurück in den Alltag zu finden.
Ne? Ja. Wenn du diesen Ort beschreiben würdest, ne, wie stelle ich mir das vor? Ist das wie so ein Krankenhausflur, links und rechts ein Zimmer und zwischendurch gibt es irgendwie nochmal so einen Behandlungsraum oder wie sieht das aus?
Also unsere Station selber ist, ich beschreibe das mal ganz schön, ist aufgebaut wie ein Viereck, wie ein Rechteck. Sprich, wir haben im Endeffekt, können die Patienten sich so gesehen bei uns im Viereck bewegen. Ne? Das heißt, sie kommen nie, sie stoßen nie gegen eine Mauer. Ne, und gleichzeitig haben wir einen Innenhof, ne, den können die Patienten dann auch über den Tag hinweg nutzen. Das heißt, sie haben auch nicht das Gefühl, sie sind nur drin eingesperrt, ne, sondern kriegen auch ne, durch den Innenhof das Gefühl, eine gewisse Freiheit zu haben. Ne. Und und im Endeffekt geht es sich darum, diese intensive Krise des Patienten halt abzufangen.
Ja, da sind wir bei der Akutstation. Ne? Was bedeutet das denn eigentlich genau, Akutstation?
Ja, im Endeffekt ist ja die Akutstation ist ja genau das, was ich eben auch gesagt hatte, dass wir ne, diese akute Krise, die akute psychische Krise, in der der Patient halt steckt, ne, dass wir die schon abfangen. Und im Endeffekt brauchen die Patienten, die bei uns sind, kurzfristig intensive Betreuung. Ne, und die erhalten sie dann auch von uns her.
Ja, mal ganz konkret, mit welchen Krankheitsbildern kommen Menschen dann zu euch?
Sehr häufig sind es Depressionen, die Schizophrenie begegnet man bei uns, bipolare Störungen, Patienten, die Suizidgedanken haben, ne, die nach einem Suizidversuch zu uns kommen. Aber das, na klar, dadurch ist natürlich auch jeder Tag anders. Ne?
Da habe ich gerade auch so drüber nachgedacht, so eine richtige Normalität gibt's dann auch nicht. Oder wird die Krise irgendwann einfach wirklich zur Normalität und letztendlich ist das, was die Tage unterscheidet, wie viele Krisen man behandelt hat.
Ja, nee, genau das ist es. Also jeder Tag ist anders, besonders weil jeder Patient, der zu uns kommt, bringt ja seine eigene Geschichte mit. Und das ist auch immer das, glaube ich, was mich sehr auch gerade bei uns auf der Akutstation fasziniert, weil naja, dasselbe Krankheitsbild kann unterschiedlich ausgeprägt sein, ne, durch die Geschichte des Patienten, die der halt mitbringt. Ne, und da sind wir dann auch wieder bei der Beziehungsarbeit, ne, dass wir den Patienten halt immer genau da abholen, wo der Patient gerade steht. Ne.
Ja, ja. Also wie wichtig ist denn die Beziehung? Wie würdest du die einordnen?
Sehr, sehr wichtig. Also Beziehungsarbeit, ja. Patienten auf Augenhöhe zu begegnen, ne? Und gerade so die Beziehungsarbeit im Sinne von Nähe, Distanz, ne? Wie begegne ich, wo hole ich den Patienten ab? Das ist schon sehr, sehr wichtig. Naja, die Beziehung, die ich zu dem Patienten in dem Moment führe, ist ja, ich lerne den Patienten kennen und er lernt mich kennen. Und gerade geht sich da ja auch um Vertrauen. Der Patient braucht ja auch Vertrauen zu uns. Vertrauen in dem, was wir tun. Und wir geben dem Patienten dadurch dann auch Sicherheit. Ne? Gerade weil für den Patienten das natürlich auch überwältigend ist. Ich meine, wir kriegen auch immer wieder Patienten, die zum ersten Mal bei uns sind. Ne? Und ganz oft begegne ich da Patienten, die eingeschüchtert sind. Weil die natürlich auch bei uns auf Station Patienten begegnen, die sie so von draußen nicht kennen. Ne? Und da dem Patienten trotzdem das Gefühl von Sicherheit vermitteln, ich glaube, das ist so das Handwerk bei uns, die Kunst. Ja.
Wie machst du das?
Im Endeffekt versuche ich dem Patienten ehrlich zu begegnen, ehrlich zu sagen, was natürlich hier auf Station ist, ne, was für Patienten er mir hier begegnen werden, dass er natürlich grundsätzlich keine Angst haben muss. Ne, wir haben natürlich auch die Möglichkeit bei uns, wir haben im Endeffekt haben wir 15 Patientenzimmer. Davon sind 2 Zimmer Überwachungszimmer, dann haben wir noch 4 Einzelzimmer. Und so, und gerade die Einzelzimmer, die man von innen im Endeffekt von dem Patienten selber auf- und zuschließen kann. Und wir kommen natürlich jederzeit rein. Aber gerade wenn die Möglichkeit besteht, dass gerade auch Patienten, die sehr eingeschüchtert bei uns sind, das erste Mal bei uns sind, dem Patienten diesen Rückzugsort geben zu können, dass man sagt, okay, na, wenn du dich gerade vielleicht auch unwohl fühlst, ne, du kannst die Möglichkeit, dich zurückzuziehen, und da kann man den Patienten auch schon unglaublich viel, viel Sicherheit vermitteln. Ne?
Ja, so im ersten Moment, wenn ich so drüber nachdenke, über eine Akutstation, habe ich immer das Gefühl, dass eigentlich kein Patient, keine Patientin in dem Moment da sein möchte. Aber gibt es auch den umgekehrten Fall, dass jemand vielleicht das Gefühl hat, oh Gott sei Dank ist immer jemand, der sich damit auskennt, der mir gerade helfen kann und die, ja, wo die Menschen doch dann total dankbar sind, einfach bei euch zu sein.
Also gerade, das also lebe ich ganz oft auch im Verlauf der Behandlung. Ne, gerade auch ganz, was ein schönes Gefühl ist, sind also Patienten im Endeffekt, die erstmal natürlich gegen ihren Willen zu uns kommen, auch vielleicht angespannt sind, unruhig sind, ne, die werden hier eingeschlossen und gerade im Verlauf der Behandlung und gerade zum Ende hin, kommen die Patienten auf dich zu und sagen, danke nochmal für alles. Danke dafür, dass ich, ne, dass sie mir geholfen haben. Ja, und natürlich aufs ganze Team bezogen, ne? Und das ist schon ein schönes Gefühl, weil gerade das erlebt man sehr auf der Akutstation, ne? Weil Patienten gerade in der akuten Krise abzufangen und ne, die Patienten bleiben dann eine gewisse Zeit bei uns und zum Ende der Behandlung sieht man halt die Fortschritte, ne? Die Besserung der psychischen Gesundheit und das ist schon ein schönes Gefühl, ja.
Ja. Wir haben vorhin über diese Beziehung gesprochen zwischen dir als Pfleger und dem Patient, der Patientin. Oder wo ziehst du denn die Linie zwischen professionell bleiben und gleichzeitig empathisch dich auf jemanden einlassen? Du hast schon gesagt, jede Person ist anders und das ist ja auch das Besondere. Und gleichzeitig, je mehr man eben dieses Besondere auch wertschätzt, je mehr man sich auch auf eine andere Person mit einer Krankheit einlässt, desto mehr verschwimmt vermutlich ja auch die Grenze zwischen dem privaten Olli und dem professionellen Olli.
Ja, das ist richtig. Ich glaube, hinter das Verhalten des Patienten zu schauen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, weil ganz oft steckt natürlich nicht, also es steckt keine Boshaftigkeit. Es steckt kaum Boshaftigkeit hinter dem Verhalten des Patienten, sondern oft ist es ja die Angst, die Verzweiflung und die Überforderung des Patienten. Ne? Und da als erfahrene Pflegekraft hinterzublicken, ne? einen Blick dafür zu haben, okay, ne, nicht, also ne, der Patient bringt halt seine Geschichte mit, ne, und wir holen den Patienten genau da ab, wo er ist, ne, und das ist, glaube ich, das, wo man dem Patienten das Gefühl von Empathie vermitteln kann, ne, das im Endeffekt das Verhalten hinter das Verhalten des Patienten zu schauen, ja.
Ja, also solange analysiert wird, warum jetzt welcher Satz wie gefallen ist, ist dann der professionelle Angang.
Genau, ne, weil ne, es ist nicht die Boshaftigkeit, ne, und es ist immer das, ne, man muss immer versuchen und das ist natürlich nicht immer einfach, ne, ich meine, wir sind alles Menschen, aber so einen objektiven Blick zu bekommen, ne, einen objektiven Blick zu bekommen und sehen, okay, der Patient, der ist gerade in dem Moment in seiner psychischen Krise. Und wo hole ich den Patienten jetzt ab?
Ja.
Das ist auch das, so was ich jetzt über die letzten Jahre erfahren habe. Ich meine, ich bin jetzt seit 7 Jahren da und wenn ich so zurückblicke auf meine Anfangszeit und ich werde nie vergessen, ein angespannter Patient gewesen und ich bin später zu meiner Kollegin gegangen und natürlich ich war gerade frisch, war frisch examiniert und alles war so neu für mich und ich habe meine Kollegin gefragt damals, ob man sich daran gewöhnt und dann hat sie gelacht und sagt, naja, es ist nicht die Gewöhnung, sondern es ist gerade über die Jahre hinweg die Erfahrung. Die Erfahrung ist auch das, was dir später die Ruhe gibt, ne, die Ruhe in solchen Situationen, dann egal wie angespannt der Patient ist, weil du die Erfahrung hast, ne, und gerade auf der Akutstation finde ich es unglaublich wichtig, in einem erfahrenen Team zu arbeiten.
Wann hast du das erste Mal gedacht, jetzt habe ich die Erfahrung, jetzt habe ich die Ruhe?
Das ist...
Oder kommt das noch?
Tatsache doch, dass das Gefühl habe ich, aber das ist, glaube ich, das war nicht der Moment, sondern es kam so gesehen in Schüben, es kam immer weiter und irgendwann hat man sich einfach sicher gefühlt, sicher in seiner Arbeit, in dem, was man tut, in dem, was man sagt und das merkt der Patient. Der Patient merkt das, wenn du im Endeffekt die Erfahrung hast und weil du in dem Moment einfach Sicherheit auch ausstrahlst.
Ne? Ja.
Das ist einfach, das ist immer wieder das, was man bei mir auf Station begegnet, ja.
Das kann ich mir aber richtig vorstellen, ne? Dass man dann, wenn man gerade von der Schule kommt und sich vorher damit auch noch nicht beschäftigt hat.
Unfassbar.
Und ja, dann in so eine Situation geworfen wird. Und letztendlich ist es ja wahrscheinlich so, dass je sicherer man selbst ist, desto einfacher lässt sich die Situation auch regeln. Aber ja, dann steht natürlich. Man halt erst da und denkt so, ich weiß doch auch nicht.
Wie du eben schon richtig sagst, ne? Ich war gerade über 20, da war ich mit der Ausbildung fertig. Und dann stehe ich, ne, als junger, unerfahrener, frisch examinierte Pflegefachkraft, stehe ich dann plötzlich auf der Akutstation. Ne? Und gerade nach dem Examen hat man ja natürlich dann, sagt man ja immer so ganz schön, jetzt hast du die Verantwortung. Ja, und dann steht man erstmal da. Und da ist gerade das, wo man sich dann wirklich ans erfahrene Team hält. Ne? Schaut, wie arbeiten die Kollegen? Ne? Was nehme ich von meinen erfahrenen Kollegen mit? Ne? Und da entwickelt man auch über die Jahre hinweg so seine eigenen Fähigkeiten also im Sinne von, dass man im Endeffekt, naja, ich sag immer, man nimmt das Beste von den Kollegen raus, was man für sich selbst braucht. Ne?
Ja, und, über euer Team sprechen wir gleich sowieso auch nochmal. Du hast jetzt, sagen wir mal grob, 10 Jahre Einblick in die psychiatrische Pflege. Ne? In diesen 10 Jahren hat sich da vom Angang irgendwas verändert? Das ist ja schon noch eine lange Zeit, ne?
Absolut, ja. Pflege wird professioneller. Pflege wird professioneller, wissenschaftlicher, und es wird immer mehr über psychische Gesundheit gesprochen. Das ist schon schön, ja. Also es wird, ne, gerade jetzt auch im Umfeld bei mir kriege ich das mit, ne? Es ist nicht mehr so das Versteckte. Man versteckt sich nicht mehr davor. Also es ist schon besser geworden, würde ich sagen.
Was heißt denn, Pflege wird professioneller? An welchen Punkten merkst du das?
Man kriegt ein gewissen Maß, nicht die Anerkennung, sondern man wird eigenständiger. Ne? Mhm. Natürlich arbeiten wir natürlich auch nach ärztlichen Anordnungen. Ne? Auch das das gab es früher schon, das ist heutzutage immer noch so. Aber gleichzeitig haben wir als Pflegefachkraft, ne, auch unsere, ne, gerade eine Pflegeplanung. Eine Pflegeplanung bezieht sich ja darauf, ne, den Verlauf der Pflege zu planen. Ne? Und das ist wirklich, wo wir uns ganz klar von den Ärzten unterscheiden. Ne? Das ist nämlich eine Tätigkeit, die wir ausüben. Ne? Und das ist schon ein schönes Gefühl. Ne? Weil gerade wir, also natürlich mal die Ärzte auch ihre Arbeit, ne? Aber wir arbeiten gerade sehr nah am Patienten. Mhm. Und das wird immer mehr wertgeschätzt. Und das ist schon schön. Ja? Und das ist, glaube ich, das, was uns immer professioneller macht. Ne?
Also ist es das, was die moderne Pflege ausmacht, dass man sagt, ihr seid eigentlich diejenigen, die so wahnsinnig viel Kontakt haben zu den Menschen. Das muss man mit einbeziehen, auch in eine Behandlung. Da muss es im Prinzip auch, da geht es dann nicht nur darum, dass die Leute sich jetzt gerade wohlfühlen, sondern das muss halt auch in eine Richtung gehen, dass die Leute unterstützt werden.
Genau, es ist der Austausch. Ne? Es ist natürlich auch der Austausch mit den Ärzten, mit dem Sozialdienst bei uns. Der Austausch im multiprofessionellen Team. Ne, und da natürlich auch unsere Einblicke, dass die wahrgenommen werden, ernst genommen werden, ne, das ist auch ein, ne, ganz, ganz wichtiger Fortschritt. Ne.
Ja. Lass mal ein kleines Gedankenspiel machen. Du bist jetzt verantwortlich, du hast unendliche finanzielle Mittel, hast keine vorgesetzte Person, die dir irgendwas an strukturellen Auflagen macht. An welchen Punkten würdest du etwas an der Pflege verändern? Würdest du noch mehr Personal einstellen? Würdest du einfach strukturell noch was ändern? Was sind so deine Gedanken? Was wünschst du dir, wie die Pflege in 30 Jahren aussieht? Also mal angenommen, in einer perfekten Welt wärst du jetzt derjenige, der sagen könnte, Pflege sieht jetzt auf die und die Art und Weise aus. Was braucht es deiner Meinung nach? Braucht es noch mehr Personen, die pflegen, weil da einfach noch so viel zu holen ist, weil du immer beobachtest im Alltag, boah, wenn da jetzt noch eine Stunde mehr jemand mit dabei wäre, dann wäre es noch besser, oder wäre es vielleicht was anderes, braucht ihr mehr Tools, oder einfach so mal Gedankenspiele.
Ich glaube, das ist nicht mal mehr, dass wir immer mehr Pflegekräfte brauchen, sondern natürlich, dass die Patienten werden natürlich auch zum Teil immer mehr. Ne? Und da braucht man eins. Also was man braucht, ich glaube, was wünschenswert wäre in 30 Jahren, dass wir Zeit haben, Zeit für den Patienten, ne? Dass das niemals verloren geht. Also ich glaube, wenn ich mir irgendwas wünschen könnte, ist das, ne, gerade bei all der Dokumentation, bei all dem, was drumherum um den Patienten geschieht, ne, ob es jetzt die Doku ist, ob es, ne, dass niemals der Blick vom Patienten wegschweift, ne, dass wir immer beim Patienten bleiben und dass die Zeit, die wir für den Patienten haben, dass sich die eher, dass das mehr wird und nicht weniger. Ne, das wäre, glaube ich, das, wo ich sage, das wäre wünschenswert, ja, dass ich einfach immer Zeit für den Patienten habe. Ne, der Patient, der im Moment einfach Hilfe braucht. Ne, weil natürlich kommen bei uns auch die Patienten schon mal auf uns zu und sagen, ne, ob sie fordern sich ein Gespräch ein, was sie natürlich auch bekommen. Ne, aber
ja,
das sollte niemals verloren gehen, weil das ist unglaublich wichtig.
Ja. Ein Aspekt, der jetzt gerade bei dir schon durchgeklungen ist, der hier aber auch über die letzten Folgen immer wieder deutlich geworden ist, das ist, dass in einer modernen psychiatrischen Klinik ohne multiprofessionelle Zusammenarbeit da einfach gar nichts geht. Kurzer Hinweis an euch zu Hause, falls ihr da mehr wissen wollt, kann ich euch Folge 13 mit Esther Grell nochmal empfehlen. Da haben wir lange über diese multiprofessionelle Zusammenarbeit gesprochen, wie das in der Kinder- und Jugendpsychiatrie funktioniert. Das gilt natürlich allgemein und auch für diese Station 11a. Olli, warum ist es deiner Meinung nach so besonders wichtig, gut zusammenzuarbeiten? Du hast gerade gesagt, dass dir das geholfen hat als junger Kerl, als du noch gar nicht so wirklich wusstest, wie es läuft und auch die Sicherheit noch nicht hattest.
Naja, weil wir durch die Erfahrung des anderen ja immer lernen. Ne? Mhm. Ich meine, unsere Oberärztin auf Station, die hat jetzt auch schon sehr, sehr viele Jahre Erfahrung. Unsere Stationsleitungen bringen sehr viel Erfahrung mit durch die ganzen Jahre, die sie jetzt schon auf den Akutstationen arbeiten. Und das ist das, wo ich halt immer sehr viel gelernt habe. Ne? Mhm. Und das ist schon wichtig. Ne? Also gerade das Vertrauen auch, das gegenseitige Vertrauen im multiprofessionellen Team ist unglaublich wichtig, ja.
Ja. Was zeichnet euer Team denn aus?
Das Miteinander. Dass das Miteinander, dass das Verständnis gegenüber des anderen, dass die, das ist schon etwas, was unser Team über die ganzen Jahre auszeichnet. Und gerade auch, finde ich persönlich, ist die Erfahrung, die wir in unserem Team haben. Wir haben einige Kollegen, die sehr, sehr viele Jahre Erfahrung haben und gerade da ist das Miteinander, finde ich, nochmal anders. Ne? Also wenn ich jetzt in einem Team wäre, wo natürlich viele unerfahrene Kollegen arbeiten, da besteht natürlich ja immer in irgendeinem gewissen Maß diese Unsicherheit, die natürlich auch ganz normal sind, ne, bei unerfahrenen Kollegen. Ne. Und das ist, glaube ich, das, was unser Team sehr auszeichnet, ist die Erfahrung und das und gerade das Miteinander, ne, dass auch niemals der Humor verloren geht. Ne.
Hm.
Ja. Ja, wir fangen uns gegenseitig auf, ne, und gerade weil ja, wir arbeiten auf einer Akutstation, ne, und da passieren immer Dinge, die unvorhersehbar sind, ne,
ja.
Und da das Gefühl zu haben, dass man nicht alleine ist, das ist schon verdammt wertvoll, ja.
Ja. Wie häufig kommt das vor, dass du irgendwie nach einer Situation sagst, ey, ich muss mal kurz darüber reden?
Ich hatte gerade in meinem ersten Jahr hatte ich so manche Erfahrung, die nicht ganz so schön war, würde ich sagen. Sind Vorfälle passiert und da war für mich immer sehr wichtig, drüber zu reden. Mal kurz drüber zu reden und einfach das aufzuarbeiten. Ne? Und was ich über die Jahre auch so ein bisschen gelernt habe, ist so ein bisschen die Selbstreflexion. Ne? Wie nah geht mir das gerade? Ne? Welche Situation? Weil wie ich schon eben sagte, gerade das Unvorhersehbare, man weiß ja nie, was passiert. Ne? Gerade wenn Situationen eskalieren, mal kurz, und es muss ja auch nicht lang sein, aber mal kurz in sich zu gehen und zu fragen, okay, was ist da gerade passiert? Das ist etwas, was Aufarbeitung ist. Ne? Und gerade wenn man lange Jahre auf der Akut arbeitet, finde ich persönlich, ist das unglaublich wichtig. Ne? Und da ist auch schon mal, ne, dass man im Nachhinein da auch mit einem Kollegen drüber redet. Ne? Und das ist ja auch einfach, dass man auch, dass das Gefühl vom Kollegen auch da bekommt, Verständnis zu haben. Ne? Und
ja,
das ist dann schon etwas, wo ich sage, man muss nichts alleine stemmen bei uns. Ne, absolut nicht. Ne? Und das ist dann schon, jeder hat ja auch seine eigene Perspektive. Ne?
Ja.
Jeder hat seine eigene Perspektive und einen eigenen Blick aufs Ganze und dieser Austausch ist dann auch unglaublich wichtig. Ne? Es geht sich ja nicht darum, die Fehler des anderen zu finden, die Fehler des anderen zu suchen, sondern zusammen, gemeinsam immer eine Lösung zu finden und so, dass es einem wieder besser geht. Ne?
Mhm.
Ne, weil,
ja. Du hast vorhin schon gesagt, dass jeder Tag dann irgendwie anders ist bei euch. Gibt es denn eigentlich so festgelegte Momente, wo ihr euch austauscht, sei es jetzt über sowas oder über einen Behandlungsstand oder so?
Ja, also jeder Dienst beginnt ja im Endeffekt auch mit der klassischen Übergabe. Ne, die Übergabe, wo man dann im Endeffekt den aktuellen Stand des Patienten darüber informiert wird, den Verlauf der Behandlung. Und da ist dann schon ein sehr reger Austausch manchmal, ja.
Ja. Du gehörst inzwischen zu den erfahrenen Mitarbeitenden. Seit 2023 bist du auch Praxisanleiter. Das bedeutet, dass du zum einen Auszubildende begleitest, zum anderen, haben wir vorhin auch schon gehört, du führst Schüler- und Schülerinnengespräche. Beschreib mal deren Wahrnehmung von Psychiatrie, wenn du da mit jemandem sitzt, der jetzt gerade noch zur Schule geht.
Da ist immer ein ganz großer Unterschied, auch gerade die Schülerinnen und Schüler, die bei uns die Ausbildung machen und auch die Schüler, die von extern zu uns kommen, ne, sprich aus anderen Pflegeeinrichtungen. Gerade bei den Schüler und Schülerinnen aus anderen Pflegeeinrichtungen begegne ich ganz oft, die begegnen mir ganz oft mit Angst. Ne? Angst oder auch Respekt würde ich es eher nennen. Ne, Respekt vor der Arbeit, die jetzt auf sie zukommt, vor dem Unbekannten. Ne? Und dann natürlich auch die Schüler und Schülerinnen, die bei uns arbeiten, die natürlich meistens schon, wenn sie zu uns kommen, eine gewisse Ersterfahrung mithaben mit psychischen Erkrankungen. Die haben dann nochmal einen anderen Blick aufs Ganze. Ne? Aber ganz oft, oder eigentlich ist es immer so, dass gerade im Verlauf wird mir immer wieder gespiegelt, es ist ja gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe.
Ja.
Ne? Ja. Es ist ja gar nicht so, wie es mir vorstellt. Natürlich nicht. Ne? Aber auch da, die haben natürlich auch die Bilder aus Film und Fernsehen im Kopf. Aus ne, Dunkelheit, geschlossenen Türen, aus
Gummiwände,
Fixierungen, Zwangsjacken. Das ist es einfach nicht. Das ist absolut nicht die Realität. Also wenn ich eins über unsere Station, wenn ich ein Wort über unsere Station sagen sollte, dann wäre es hell. Es ist nicht dunkel, es ist hell bei uns. Es ist nicht dunkel, es ist nicht trist. Ne? Und das ist schon, ja. Ne? Klar, ne, die Schüler und Schülerinnen, die haben keine Erfahrung. Und dann ist es, finde ich, komplett normal, dass man erstmal mit einer gewissen Vorsicht zu uns kommt. Ne? Oh, die Türen sind geschlossen. Ne? Mir begegnen Patienten, die ich so noch nie gesehen habe. Und dann einfach das Gefühl, irgendwann vom Schüler oder Schülerin zu sehen und sie kommen mir entgegen und sagen, es ist ja gar nicht so, wie es mir vorgestellt ist, es ist nicht so schlimm, es ist, ne, mir macht es Spaß, es ist schön und das ist etwas, was ja schon wertvoll ist. Ne?
Gerade das ist toll.
Arbeit als Praxisanleiter.
Hast du manchmal so den Moment, wo du so innehältst und denkst, oh, das ist der kleine Olli vor mir?
Ja, also es ist tatsächlich noch nicht so weit, wo ich sage, ich weiß nicht mal, wie ich selbst als Schüler war. Ne? Und ich weiß selber noch, wie ich ich war im Mittelkurs, im zweiten Lehrjahr war ich das erste Mal auf der Akutstation. Ich weiß selber noch, wie ich dann da die ersten Tage saß und ne, mir tausende Gedanken gemacht habe. Ne? Was denken die Kollegen gerade von mir? Und oh, wie begegne ich jetzt den Patienten am besten? Und mache ich hier gerade alles richtig? Weil gerade natürlich auf so einer akuten Krisenstation ist natürlich immer so ein bisschen die
ist auch der Druck da, dass man denkt,
ich möchte jetzt alles richtig machen und bloß keine Fehler machen, weil Fehler sind ja ganz schlimm und wenn ich bloß einen Fehler mache und dann denken ja alle schlecht von mir und auch das ist absoluter Quatsch, ja.
Ja, was hat dich eigentlich dazu bewegt, diese Fortbildung dann zu machen?
Im Endeffekt wollte ich meine Erfahrung weitergeben. Ne, die Erfahrung, die ich jetzt über die Jahre schon gesammelt habe, die Möglichkeit zu haben, den Schülern und Schülerinnen schon die Erfahrung zu vermitteln. Ne? Die Erfahrung weiterzugeben und im Endeffekt die Zukunft, das ist unsere Zukunft. Ne? Das sind unsere Kollegen und Kolleginnen in Zukunft und denen den bestmöglichen Einsatz bei uns zu geben. Ne? Dass sie so viel Erfahrungen sammeln können, wie nur möglich, ist, glaube ich, das, was mich reizt, ja.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass man, um diese Arbeit gut machen zu können, am Anfang erstmal Kontext braucht. Ne? Wie du am Anfang schon sagtest, mit den geschlossenen Türen, wenn ich nicht weiß, warum die geschlossen sind, dann habe ich vielleicht ein Problem damit, dass die Türen geschlossen sind. Aber wenn ich den Kontext habe, warum, was, wie passiert, dann macht das in dem Moment irgendwie alles mehr Sinn.
Vollkommen. Ich sage den Schüler und Schülerinnen immer ganz gerne, die geschlossenen Türen, das ist einerseits natürlich, kann man das objektiv sehen und sagen, natürlich kann das einem Patienten Angst machen. Aber gleichzeitig haben geschlossene Türen trotz allem auch einen Vorteil. Und zwar können die Patienten auch sehr viel Sicherheit geben im Sinne von, ich kann mich hier zurückziehen, ich bin hier sicher. Mhm. Weil natürlich begegne ich auch schon mal Patienten und Patientinnen, die mit Angst einhergehen, die sich vielleicht verfolgt fühlen, ne, aufgrund ihrer psychischen Erkrankung. Und den Patienten auch da das Gefühl, sie können sich hier mal zurückziehen. Ne, gerade von außen sich zurückziehen. Und da ist dann schon mal, da kann man auch einen anderen Blickwinkel auch auf geschlossene Türen bekommen. Ne?
Ja. Sag mal, wie sieht denn so eine konkrete Begleitung aus? Ist das, dass du einfach für ein Gespräch zur Verfügung stehst oder gehst du mit den Auszubildenden durch deren Alltag und die gucken dir zu oder wie läuft das?
Also für mich ist immer ganz wichtig, dass die Auszubildenden immer die Möglichkeit haben, so viel wie möglich auszuprobieren. Auszuprobieren im Sinne von, ne, dass sie bei Maßnahmen dabei sein dürfen. Ne? Und klar, wenn wir jetzt hier vom Äußersten reden, wie beispielsweise einer Fixierung, ne, da sage ich immer den Schülerinnen und Schülern, ihr dürft natürlich dabei sein. Ne? Die gehen natürlich nicht mit in diese Fixierung rein. Ne? Wir haben natürlich auch eine gewisse Sorgfalt. Ne? Wir wollen natürlich, dass den Schülern und Schülerinnen bei uns nichts passiert. Ne? Aber sie dürfen sich das anschauen. Und da auch danach gehe ich gerne nochmal mit den Auszubildenden ins Gespräch. Ne? Frage die, was hat das mit euch gemacht? Und das ist auch etwas, was ich ganz häufig mache. Einfach nochmal nachzufragen, ne, was hat das gerade mit dir gemacht, diese Situation? Ne, weil auch da beginnt ja auch schon die Aufarbeitung, dass sie vielleicht auch Dinge nicht unbedingt mit nach Hause nehmen, ne, sich im Nachhinein noch damit beschäftigen. Ne, und klar, ne, ich gebe den Schülern immer Feedback. Wir haben bestimmte Anleitungssituationen, ne, die wir immer wieder mit den Schülern auch machen können, dass sie die Erfahrung machen können. Ne, wir können mit den Auszubildenden können wir gemeinsam ein Fixierungsbett vorbereiten. Ne, wir können mit den Auszubildenden gemeinsam auch Medikamente stellen. Ne.
Ja,
sind alles so Punkte auch da, wo die das erste Mal auch einfach mit allem, mit dem Material, mit dem, womit wir arbeiten, in Kontakt kommen. Ne?
Ja. Ich glaube, wer wirklich nach einem Beruf mit Sinn sucht, der ist bei euch absolut richtig.
Ja.
Auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht ganz ohne. Ne? Welche Eigenschaften brauchen angehende Pflegefachpersonen?
Auf jeden Fall Offenheit, Empathie, Mitgefühl, Geduld und natürlich die Kunst, sich immer wieder selbst zu reflektieren. Das ist, also ich glaube, ich weiß nicht, wie oft ich das Wort Selbstreflexion bei uns schon gesagt habe, aber es ist unglaublich wichtig, sich selbst zu reflektieren. Das kann man auch allgemein aufs Leben beziehen. Und sich immer mal kurz innehalten und sich selbst zu reflektieren, ist so unglaublich wichtig. Ne?
Ja.
Ja. Aber klar, die Empathie gegenüber dem Patienten, das Verständnis zu haben, ne? Nicht mit Vorurteilen zu begegnen, sondern dem Patienten gerade da abzuholen, wo er ist, ne? Wo er steht gerade. Das ist schon etwas, was sehr wichtig ist, ja.
Ganz konkret mal, wenn jetzt gerade jemand denkt, boah, ich finde das wahnsinnig spannend, was der Olli da macht, welchen Weg gehe ich denn dann? Was ist denn deiner Meinung nach der beste Weg?
Meinst du, wie er im Endeffekt zu uns kommt?
Also ich meine, wenn jemand gerade denkt, ich möchte auch gerne auf der Akutstation arbeiten, da fängt man ja nicht an, sondern ist ja noch ein bisschen was vorgeschaltet, auch vor allem die Ausbildung und so. Welche Bereiche generell, wenn wir auf die Psychiatrie blicken, sind sinnvoll, dass man sie vorher vielleicht mal gesehen hat, bevor man auf eine Akutstation geht? Bei dir war es ja die Gerontopsychiatrie,
genau.
Ne, wo du halt.
Ja, genau. Also durch die Ausbildung bedingt kommt man schon bei uns auf sehr verschiedene Stationen, auf Therapiestationen, aber auch auf Akutstationen. Also gerade die Ausbildung bei uns, gerade auch die Einführungsphase, ne, der erste Einsatz ist heutzutage, das ist aber auch jetzt erst seit 2020 so, beginnt damit, dass die Schüler und Schüler, die lernen, auch bei uns anfangen. Ne? Und das ist, sag ich immer ganz gern, natürlich wird man da ins kalte Wasser geworfen. Ne? Man kann noch nicht so richtig schwimmen und ist plötzlich schon im Meer. Aber gleichzeitig, dadurch, dass wir die Auszubildenden natürlich auch direkt abfangen und begleiten, ne, ist das im Endeffekt, geben wir ihnen die Unterstützung. Ne? Grundsätzlich ist es natürlich vom Vorteil, wenn man dann, gerade das sieht man auch häufig, wenn die Lernenden im Unterkurs zu uns kommen und dann oftmals ja auch wieder im Oberkurs zu uns kommen, ne, gerade die Auszubildenden, die bei uns die Ausbildung machen, den Fortschritt dann zu sehen, das finde ich auch immer sehr, sehr spannend. Ne? Gerade die Unsicherheit vom Anfang ist dann schon abgelegt, man hat die ersten Erfahrungen gesammelt und dann zu sehen, wie die Auszubildenden schon eigenständig handeln, ne, zum Teil. Ne? Und das ist eine schöne Erfahrung. Ne? Im Verlauf bei uns, wenn man bei uns die Ausbildung macht, ne, natürlich, man kommt so gesehen, man kriegt ein breites Bild von der Psychiatrie, das auf jeden Fall. Ne, gerade natürlich werden die auch extern eingesetzt, ne, das gehört auch dazu, ne, auch die Erfahrung im Krankenhaus zu sammeln, in Altenheimen. Und aber klar, bei uns werden die schon sehr, sehr breit eingesetzt. Ne, ja.
Wenn du aus deiner Sicht mal einen Blick drauf wirfst, ne, was müsste sich verändern, damit noch mehr Menschen den Beruf Pflegefachperson wählen?
Ich glaube, wir müssen positiver über das Ganze berichten. Ja. Ich glaube, es wird sehr viel negativ dargestellt, auch in den Medien. Und ich glaube, das vermittelt eher einem, naja, das verstärkt einem noch die Vorurteile, die Angst davor, den Beruf selber zu wählen, weil es ist ja alles so schlimm. Und aus meiner Sicht heraus ist das einfach viel zu negativ alles dargestellt. Die Pflege ist so viel mehr, so viel abwechslungsreich. Das, was der Patient dir entgegenbringt, ist so viel, es gibt einem so viel.
Ja.
Genau, und immer alles negativ zu sehen, das bringt uns ja auch nicht weiter. Ne? Das ist immer, ich finde das immer ganz schwer, wenn ich dann immer, ne, Berichte lese oder etwas sehe, was über die Pflege berichtet, wird immer alles negativ dargestellt. Mhm. Ne? Und das ist etwas klar, das lockt ja keinen neuen Kollegen an. So, ne? Das ist ja jetzt nicht, wo ich sage, cool, das ist, ne, wir glauben, das ist total Unterbesetzung, super, da mache ich direkt mal die Ausbildung. So, das ist ja.
Ja. Das ist tatsächlich der Fokus auf die Zahlen, ne? Aber das muss ich auch sagen, nachdem wir jetzt auch hier in Folge 15 sind bei Seelenarbeit. Ich finde es total beeindruckend, weil das zieht sich im Prinzip durch jede Folge, dass jede Person, mit der ich spreche, einfach auf eine gewisse Art eine Zufriedenheit ausstrahlt, einfach weil so viel Sinn hinter dieser Arbeit steht. Ne? Und das merke ich in meinem Umfeld. So viele Leute sind auf dem Weg nach Sinnsuche, die verdienen einen Haufen Kohle, aber die sehen keinen Sinn und fragen sich, was mache ich eigentlich morgen? Und hier habe ich immer das Gefühl, ich spreche mit Leuten, die sind angekommen und die wollen auch nicht weg, weil es erfüllt sie irgendwie, diese Arbeit. Und das finde ich einfach absolut toll. Vielleicht hast du recht, dass man da insgesamt einfach mehr den Fokus drauf legen müsste.
Genau, natürlich Zahlen und Fakten sind wichtig. So. Man sollte es natürlich auch nicht, nicht kleinreden. Ne? Aber es ist nicht alles. Ne? Wie du schon sagst. Ne? Die Pflege ist so viel mehr, der Sinn der Pflege dahinter zu verstehen. Ne? Das, was dir der Patient entgegenbringt, die Freude zu sehen, wenn es dem Patienten wieder besser geht. Ne? Das ist eine Beziehungsarbeit, wo es gibt einem so unglaublich viel, finde ich persönlich. Ne?
Ja. Dieser Podcast ist ja auch dazu da, aufzuklären und falsche Bilder im Kopf mal auszuräumen. Wir haben jetzt wirklich viel gehört, wie es tatsächlich vor Ort ist. Aber was nimmst du in deinem Umfeld wahr? Welche falschen Bilder haben die Menschen im Kopf, wenn es um Psychiatrie geht? Vielleicht jetzt nicht mehr, weil du erzählst ja schon seit 10 Jahren, aber damals, als du noch zur Schule gegangen bist.
Eins, was mir immer wieder begegnet, ist, dass psychische Erkrankungen, dass jemand, der psychisch erkrankt ist, schwach sei. Das ist ein ganz, ganz großes Vorurteil und das stimmt einfach nicht. Na, ich denke, jeder von uns, es kann jeden von uns treffen. Ne? Mhm. Und davon kann sich keiner freisprechen. Und das ist einfach etwas, ne? psychisch, ja, das ist es, ja, Schwäche. Ne, dass es wirklich dargestellt wird, dass jemand, der psychisch krank ist, sehr schwach sei. Ne, und das stimmt nicht. Ne.
Wie erklärst du dir das? Dass diese Denkweise sich teilweise etabliert hat?
Ich glaube, das ist alles sehr leistungsorientiert in unserer Gesellschaft. Ne, man muss leisten, man muss bereit sein, man muss jederzeit die Möglichkeit, und gerade heutzutage, ne, wir reden hier, ne, dass man durchgehend unter Bereitschaft ist, ne, auch geprägt durchs Handy. Man ist jederzeit erreichbar, man muss jederzeit leisten können. Ne, und wenn da irgendwann jemand sagt, ich kann nicht mehr, ne, dann heißt es plötzlich, du bist schwach. Hm. Wieso schaffst du es nicht mehr? Du musst stärker sein. Du schaffst das. Ne? Man muss nur an sich glauben. Und das ist alles, weiß ich nicht. Ich glaube, das war einfach früher. Ne? Gerade in den letzten 20, 30 Jahren. Ne? Früher wurde viel gearbeitet, es wurde viel geleistet. Ne? Und sobald dann jemand nicht mehr konnte, hieß es einfach direkt, du bist schwach. Du kannst es nicht und oh Gott, ne, wenn und klar, früher hat man auch nicht so offen über psychische Gesundheit gesprochen. Ne, das ist halt auch nochmal ein Thema gewesen. Ne. Man hat ja plötzlich Angst vor den Menschen. Man hat ja Angst. Dann ist ja psychisch erkrankt und dann ist man ja grundsätzlich auf einmal gefährlich. Ne.
Mhm. So, jemand, der mit so einer Aussage um die Ecke kommt, was antwortet man dem? Also von wegen, du bist schwach, weil du hast ja eine psychische Erkrankung.
Mhm. Im Endeffekt, wenn mir jetzt jemand begegnet und sagt, ne, der ist ja, der soll sich nicht so anstellen, ne, da sage ich, dann ist mir bewusst, okay, dem Menschen, der sowas behauptet, dem fehlt der Blick dahinter. Ne, dem fehlt der Blick hinter das Verhalten des Menschen. Ne, er sieht nur den Vordergrund, ne, und der behauptet dann, okay, du bist schwach. Du brauchst Hilfe, ne? Das sehe ich, aber und ich sage, versuch dem Menschen Verständnis entgegenzubringen. Ne? Im Sinne von, gib dem Menschen das Gefühl, verstanden zu sein. Ne? Das ist, glaube ich, schon etwas, was ganz wichtig ist. Ne? Wenn Menschen behaupten, dass der andere Mensch schwach sei, dann fehlt dem Menschen in dem Moment das Verständnis. Ne? Aber dann ein bisschen mal hinter die Geschichte zu blicken, was ist eigentlich passiert, und dem Menschen dann das Gefühl zu geben, du wirst hier gerade nicht wegen deiner psychischen Erkrankung bewertet, ne? Sondern ich verstehe dich, ne? Und ich bin für dich da. Das gibt einem Menschen unglaublich viel.
Ja.
Also gerade auch in unserer Gesellschaft. Also wenn gerade Stigmata, ne, Vorurteile, ne, gerade wie ich schon sagte, die Schwäche, ne, oder das psychische erkrankte Menschen sind gefährlich, ne, und die Menschen leiden. Ne, sie leiden ja viel mehr, ne, als dass sie andere gefährden. Ne, und das ist etwas, glaube ich, was in unserer Gesellschaft schon noch, naja, finde ich, mehr Input bekommen darf, ja.
Mhm.
Ne, und das ist das finde ich wichtig.
Hat sich da in den letzten 10 Jahren was verändert?
Ja, es wird mehr gesprochen. Es wird viel mehr über psychische Erkrankungen gesprochen in unserer Gesellschaft. Und das ist schön, ja. Das ist schön, dass im Endeffekt es kein Geheimnis mehr ist. Ne? Und auf jemanden zuzugehen und einfach mal zu sagen, mir geht's nicht gut. Das ist heutzutage etwas, was mehr gemacht wird wie früher. Ne, früher hat man immer das Gefühl, ich darf das jetzt nicht sagen. Ich muss ja leisten. Ich muss immer bereit sein. Ich darf bloß keine Schwäche zeigen. Ne, und heutzutage glaube ich, ja doch, es ist so, dass viel mehr darüber gesprochen wird. Ja, und das ist schon schön. Ne, das ist einfach, wo ich merke, es ist mehr angekommen. Ne, also klar, ich wohne hier auf einer ländlichen Region und ich kriege natürlich immer noch mit, ne, wenn jetzt aus der Nachbarschaft und ich bin im Vereinsleben tätig und da wird plötzlich drüber gesprochen, dass der Nachbar sei ja an Depressionen erkrankt. Ja, und dann steht man dann in der Runde und man sieht plötzlich die Blicke der anderen. Ja, was macht man da jetzt? Ne, klar, die Leute haben natürlich auch keine Erfahrung damit. Natürlich, ja. Und das ist etwas, wo ich dann schon sage, klar, ne, aber sie gehen offener damit um. Ne? Klar, wenn man jetzt beispielsweise, ich vergleiche es auch mal ganz gerne, wenn jemand einen gebrochenen Arm hat, ne, oder psychisch erkrankt ist. Ne? Wenn jemand einen gebrochenen Arm hat, kriegt man gefühlt von allen Seiten die Hilfe angeboten. Ne? Mhm. Ich bin da, wenn du was brauchst, melde dich, soll ich für dich einkaufen gehen, ich helfe dir. Und wenn du dann deinem Nachbarn aber sagst, ne, ich habe Depressionen, ja, oftmals begegnet.
Schlaf dich mal aus.
Ja, genau, schlaf dich mal aus, stell dich jetzt nicht so an, das wird schon wieder, ne? Und komm mal wieder klar, ne, das wird schon alles super, ne? Und das ist noch etwas, ja, was in unserer Gesellschaft auf jeden Fall sich gerne verändern darf. Ne? Dass man gerade das Gefühl hat, nicht alleine zu sein. Weil das gibt ja, das ist so wichtig, ne? Auch für den Patienten. Ne? Wir begegnen damit auch immer ganz gern bei uns auf Station, gerade auch in Angehörigengesprächen. Auch das gehört ja auch zu unserer Arbeit auf der Akutstation dazu. Das Gespräch mit den Angehörigen. Und gerade auch da begegne ich ganz oft natürlich auch Unverständnis. Ja, ja. Der soll sich jetzt hier mal ausschlafen, dann ist der wieder fit. So. Und ja, ja, das ist einfach nicht so. Also das ist salopp gesagt falsch. Ne? Also es geht sich nicht darum, dass man sich einen Tag ausschläft und dann kann er wieder arbeiten. So, ne? Manchmal braucht es Zeit, ne? Zeit und Verständnis. Und die Angehörigen da im Sinne auch zu begleiten, sie mitzunehmen mit der Erkrankung, finde ich, ist auch unglaublich wichtig. Und das ist auch etwas, was in unserer Gesellschaft gerne noch mehr werden darf. Ja.
Ja. Ja.
Dass gerade seitens der Angehörigen, gerade die Angehörigen, die natürlich wenig Erfahrung haben, ne, gerade auch Patienten, die vielleicht das erste Mal zu uns kommen, ne, da begegne ich natürlich auch Angehörigen, die überfordert sind. Überfordert mit der Erkrankung. Was soll ich tun? Was soll ich machen? Ne, ich weiß ja jetzt gar nicht, der hat sich auf einmal verändert und wir wissen jetzt gar nichts. Ne, und da ist natürlich auch die Arbeit gerade in unserem multiprofessionellen Team wichtig, ne, ob es jetzt im Rahmen vom Sozialdienst ist, ne, die Möglichkeiten, was bestehen an Möglichkeiten, ne, die Ärzte, die auch die Angehörigen aufklären, darüber, welche Medikamente erhält der Patient bei uns. Ne.
Ja, ja.
Und wir als Pflegekraft halt, ne, im Endeffekt die Angehörigen da auch abzuholen und den Angehörigen auch das Gefühl, also das versuche ich immer ganz gerne, ist den Angehörigen so ein bisschen das Gefühl zu geben, es ist gerade natürlich alles sehr viel, ne, und das ist für sie sicherlich auch nicht einfach und auch ihrem Mann, ihr Kind, ne, in solch einem Zustand gerade zu erleben, ne, aber den Angehörigen dann das Gefühl zu geben, dass es auf jeden Fall besser wird und das wird es.
Ja, um dein Beispiel nochmal aufzugreifen, ich glaube, unter einem gebrochenen Arm kann sich jeder was vorstellen, dass dieser Knochen einfach durchgebrochen ist, richtig, wie so ein Stock. Und bei psychischen Erkrankungen fehlt uns einfach das Wissen und damit verbunden ist dann natürlich auch die Aufklärung extrem wichtig, von der du uns heute viel mitgebracht hast hier. Dieser Podcast steht unter dem Motto sinnvoll in jeder Beziehung. Das ist als Phrase so definiert und ich würde gerne das von deiner Seite aus mal mit Leben gefüllt wissen. Was ist sinnvoll in jeder Beziehung, wenn du jetzt zum Beispiel an deinen Kontakt als Pfleger mit PatientInnen denkst?
Also sinnvoll in jeder Beziehung bedeutet im Endeffekt für mich, dass jeder Mensch seine eigene Geschichte hat. Jeder Mensch bringt seine eigene Geschichte mit und ich glaube, wenn wir bereit sind, zuzuhören, ne, und Beziehungen aufzubauen, dann können wir oft so viel mehr bewirken als nur alleine mit Medikamenten.
Ja.
Ne? Das ist, glaube ich, auch das, was die Pflege für mich auszeichnet. Ne? Den Blick hinter den Patienten zu werfen, dem Patienten zu begegnen, da auf Augenhöhe und gerade im Gespräch dem Patienten Sicherheit zu vermitteln, das ist das, was für mich den Sinn sinnvoll ist, oder den Sinn in der Beziehung hat, ja.
Ja. Was hast du selbst über dich, übers Leben, durch deinen Beruf über die Jahre gelernt?
Mich selbst zu reflektieren.
Ja, ja.
Also ich habe,
ganz, ganz wichtig.
Ja, also ich habe über mich selbst, also ich bin natürlich selber auch immer wieder auch an Grenzen gestoßen. Grenzen, die ich vorher so nicht kannte, ne? Situationen, die auf mich auch ausgewirkt haben, dass ich mich selbst einfach mal kurz hinterfragt habe, ne? Und da habe ich dann irgendwann auch gelernt, mich so ein bisschen selbst zu reflektieren und zu sehen, was macht die Situation mit mir, ne? Und durch die Erfahrung bin ich halt gewachsen, ne? Und ich bin jetzt über die 7 Jahre, die ich auf der Akutstation selber arbeite, erfahren geworden, ne? Hab sehr viel an Erfahrung gesammelt und ich glaube, das ist etwas, ja, also ich sage immer ganz gerne, ich bin erwachsen geworden. ich bin erwachsen geworden durch die Arbeit auch, ja.
Beeindruckend ist das, Olli, wie du dich da seit 10 Jahren täglich engagierst, immer wieder aufs Neue die Menschen abholst und begleitest.
Ja, das ist halt, ne, und ganz häufig werde ich auch gefragt, wie lange machst du das noch? Ne, so eine Akutstation, das ist ja, das macht ja auch was mit dir und ist das nicht total anstrengend? Und es ist anstrengend, ja. Ne, und wenn ich viele Tage am Stück arbeite und dann merke ich natürlich auch, nur dass man in gewissem Maß, dass das schon anstrengend ist. Ne? Aber immer wieder das Gefühl zu bekommen, du machst gerade das Richtige und auch vom Patienten wiedergespiegelt zu bekommen, das, was du tust, ist gut. Ne? Deine Arbeit ist gut. Und das Danke am Ende das Danke des Patienten am Ende der Behandlung, das ist schon wertvoll, ja. Ne, ja. Am Ende der Behandlung einfach ein Dank dafür, dass ich da sein durfte, im Sinne von Danke, dass ihr mich begleitet habt auf dem Weg, ne, dass es mir wieder besser geht. Ne, das ist schon.
Das ist eine wunderschöne Botschaft. Also vor allem auch zum Ende dieses Gesprächs hier. Ja, wir hatten das Thema gerade schon. Ne? Wir leben in so einer Zeit, in der so viel Wirbel stattfindet, so viele Krisen sind, wir hüpfen von Krise zu Krise, auch in der Pflege, und dann jetzt einfach so jemanden zu haben wie dich, der diesen ganzen Bereich einfach so handfest auf eine gewisse Art und Weise ja auch in die Zukunft führt und für die Zukunft definiert und anderen Leuten das vorlebt, wie es einfach gut laufen kann. Das ist richtig toll zu sehen und ich glaube, wir brauchen viel, viel mehr von diesen Menschen, wie du einer bist, die diese Bereiche halt auch dementsprechend für uns neu definieren in unseren Köpfen, damit sich die Geschichten ändern und die Erzählweise ändert. Vielen, vielen Dank für deine Arbeit und dass du uns heute davon erzählt hast.
Ja, danke dir, Daniel, dass ich da sein durfte.
Leute, wie vielseitig die Pflege sein kann, das habt ihr auch in der letzten Folge schon miterleben dürfen. Birgit Esch war da zu Gast aus der FOR-Klinik in Bonn und die ist systemische Familientherapeutin und eben auch Gesundheits- und Krankenpflegerin und Pflegetrainerin. Nachdem wir jetzt gerade so nah am Alltag auf der Akutstation waren, wenn ihr Lust habt, den Blick einfach noch ein bisschen zu weiten und mehr über die Frage erfahren wollt, wie relevant ist eigentlich das Umfeld erkrankter Personen auf dem Weg der Besserung, dann scrollt ihr jetzt einfach ganz kurz nach unten und startet Folge 14 am besten direkt im Anschluss. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Schnell noch Seelenarbeit abonnieren und dem LVR auf den Socials folgen und dann verpasst ihr auch keine Updates mehr. Ich bin Daniel Schwingenheuer, euer Host, und wir hören uns nächsten Monat wieder. Dankeschön. Danke, Olli.
Danke dir.